Thema Digitalisierung ist ein Kampf, da gehört viel Rückgrat dazu, gerade auch im mittelständischen Unternehmen. Es ist nicht jedes mittelständische Unternehmen, sagt sag ich mal, von der Spitze oben, wir geben Gas, wir investieren, ja, brauchen dich, sondern du musst für deine Themen extrem kämpfen.
Grüße, ich darf euch recht herzlich begrüßen. Heute wieder eine weitere Episode des Digital Breakfast Podcast mit unserem HR-Experten Tim Rombach. Ist ja bei uns seit Mai an Bord. Ist ja auch ein Influencer und der quasi sich mit alles, was mit HR zu tun hat, beschäftigt. Also Thema Fachkräftemangel, Reskilling und so weiter, was es da alles so gibt. Und deswegen freue ich mich einmal, dass du bei uns an Bord bist. Und zum anderen freue ich mich auch, dass wir einen weiteren Podcast machen. Morgen, Tim.
Guten Morgen, Thomas. Vielen Dank für das schöne Intro.
Wir haben ja besprochen, dass wir so eine kleine Serie machen, also Herausforderungen für die Zukunft in Deutschland. Und wir hatten ja als erstes Digitalisierung, technologischer Fortschritt. Da hatten wir ja schon einen Podcast gemacht. Und das zweite ist jetzt das Thema Fachkräftemangel. Und da wollen wir jetzt ein bisschen das mal durchleuchten. Und möglicherweise schieben wir da noch ein paar Sachen nach. Wir haben ja jetzt angefangen, auch an so einem Artikel zu schreiben zum Thema Fachkräftemangel und so weiter. Und ja, starten wir einfach mal. Wie sollen wir beginnen? Was denkst du?
Ja, Körper, mit deinem Artikel, den du mir heute Morgen geschickt hast.
Ja, sehr gut. Dann fang mal an. Gib dir mal das Wort.
Nee, ich fand es ganz spannend, als deine WhatsApp-Nachricht kam mit dem Artikel, weil wir genau heute das Thema hatten. Und da ging es gerade um die Abwanderung. Aus dem Handelsblatt war das gerade der Artikel. 210.000 junge Deutsche verlassen jährlich das Land. Und das ist halt schon eine Wahnsinnszahl, wenn man das mal so als Headline liest und mal verinnerlicht, wie viele dann eigentlich, sag ich mal, ihre Ausbildung hier machen und dann bessere Angebote bekommen, um das Land zu verlassen. Also es sind ja sehr viele Rahmenbedingungen, die es für die attraktiver macht, ins Ausland zu gehen. Und klar, ich meine, wir hatten jetzt auch ein bisschen gesprochen, klar, wenn man jünger ist, geht es auch darum, ein bisschen neue Abenteuer, neue Länder kennenzulernen. Es sind ja viele Themen. Also persönlich, ich würde es wahrscheinlich auch nach dem Studium, wenn ich ein tolles Angebot bekommen hätte aus dem Ausland, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Einfach nur so die Welt bereisen, erkennen, neue Kultur. Ist ja auch viel drin. Aber man darf auch eins in dem Kontext nicht vergessen, je länger man weg ist aus dem Land, ja, geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass man zurückkehrt. Also es sind ja viele große Unternehmen, lassen ihre Experts ja nur 4 Jahre im Ausland, weil sie später nicht mehr zurückkommen würden oder halt schwer wieder integrierbar sind, weil man natürlich ein ganz anderes Leben lebt. Das sehe ich schon als Gefahr und ich habe auch einen sehr guten Freund, der für ein großes deutsches Unternehmen, da war der 10 Jahre in China und der ist jetzt auch seit 1,5 Jahren wieder hier und ja, der sagt selber, es fällt ihm schwer, weil er, klar, er hat eine ganz andere Seite erlebt und es ist vieles schwieriger hier wie in anderen Ländern und ich glaube auch, das ist auch das, was die Jungen auch vorantreibt, weil wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus der IT Ecke schau, also überhaupt die ganze Tech. Es ist halt schon so, in Deutschland muss man in den Unternehmen noch alles erkämpfen. Das Thema Digitalisierung ist ein Kampf, da gehört viel Rückgrat dazu, gerade auch im mittelständischen Unternehmen. Es ist nicht jedes mittelständische Unternehmen, sagt sag ich mal, von der Spitze oben, wir geben Gas, wir investieren, ja, brauchen dich, sondern du musst für deine Themen extrem kämpfen, Grabenkämpfe, also das ganze Politische. Und wenn du dann halt ein Angebot kriegst, wo du halt, sag ich mal, dich mehr wertgeschätzt fühlst, du weißt, du kriegst Budgets, du hast Rückhalt, die holen dich extra, ist natürlich was ganz anderes. Und da ist, glaube ich, die Entscheidung auch viel einfacher zu sagen, hey, ich gehe halt dahin, weil da kann ich das, was ich kann, ausleben. Ich habe wirklich den kompletten Support dafür. Und ich glaube, da ist halt auch so ein Thema, wo mir auch vielleicht auch kulturell, vielleicht auch in Deutschland im Mittelstand, ich sehe halt hauptsächlich auch den Mittelstand als Thema, mehr dran arbeiten müssen, dass wir wirklich diese Chancen geben, wirklich auch die Fachkräfte, die benötigen wir dringend für die Digitalisierung, dass wir denen also wirklich auch den Rückhalt geben.
Als ich das gelesen habe, das ist eine Katastrophe.
Ja, ne?
Also für mich ist es die absolute Katastrophe. Ich sage jetzt mal, wir sind ja beide auch in der Lehre tätig. Ich glaube, wir haben noch ein ordentliches Bildungssystem. Da kann man sicherlich auch viel verbessern und neue Ansätze reinbringen und so weiter. Das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wir bilden die Leute aus und dann gehen die ins Ausland und machen quasi die Wertschöpfung im Ausland. Und ich meine, 210.000 im Jahr ist ja jetzt nicht nichts, ja. Und mir geht es genauso wie dir. Also die Frage ist ja, wie ist die Spanne? Also beim Handelsplatz haben sie so ein bisschen dargestellt, so 20- bis 40-Jährige. Ich kenne zahlreiche Leute, auch jetzt aus Baden-Württemberg in meinem Umfeld, die ins Ausland gegangen sind, die ihr Haus vermietet haben oder die jetzt ein Haus von einem Gesandten ins Ausland gemietet haben, befristet auf 3 Jahre. Und weißt du, was passiert ist? Eine sehr, sehr hohe Anzahl ist genau das, was du sagst. Sie kommen gar nicht zurück. Die sagen, okay, ihr könnt länger drin wohnen oder wir verkaufen die Hütte sogar, je nachdem. Jetzt vor der Pandemie war es vielleicht einfacher. Egal, aber da ist so viel im Gange. Und wenn man sich das überlegt, das ist ja jetzt keine kleine Zahl. Das ist für mich schon dramatisch und ich denke, da muss man viel tun, um die Leute erstmal hier zu halten. Es gibt ja noch andere Ansätze. Wir haben ja jetzt schon einige Sachen auch zusammengetragen und wollen ja darüber sprechen, was ist quasi, was beeinflusst oder was mindert den Fachkräftemangel, was verstärkt ihn und so weiter. Es gibt ja immer da die verschiedenen Perspektiven, aber das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt mal bei den Jungen bleiben, da hast du auch noch eine Anmerkung gemacht zum Thema Ausbildung.
Also ich meine, die Ausbildungsplätze, die nicht besetzt bleiben, also sind ja weit ja, über 90.000, ich glaube 2022 waren es 70.000 Ausbildungsplätze, allein im Handwerk, nicht besetzt worden sind, das ist eine Masse, also ist ja Wahnsinn. Also man fragt sich, wo oder was machen die Jugendlichen? Ja, nicht alle studieren, weil die Hochschulen haben auch Probleme, Studenten zu bekommen. Hochschulen müssen heute eigentlich eher wie Unternehmen denken. Wie gewinne ich Kunden? Das war nicht wie früher, wo man noch auf Wartelisten war und gehofft hat, man kriegt seinen Studienplatz und es ist halt entscheidend fürs ganze Leben gesehen hat, sondern heute ist es ja wirklich so, ich wähle mir die Uni aus und wenn es nicht gefällt, dann wechsle ich. Also man hat ja viel, viel mehr Freiheit. Und da ist auch so die Frage, wo sind die? Was machen die? Also wir können die Stellen nicht besetzen, die Ausbildungsplätze. Es fehlt aber auf der anderen Seite auch an den Hochschulen, es fehlt die Studenten und die, die fertig sind, die gehen. Also wenn man es mal so überspitzt macht. Ey, ja, wir haben da einen wahnsinnigen Gap da drin und man weiß ja auch, dass zum Beispiel das Handwerk ist eine Zukunftsbranche. Es gibt immer weniger Handwerk, die werden direkt, ich hatte vor 2 Wochen einen Termin, da hat mir einer erzählt, direkt die Mitarbeiter sind auf der Baustelle abgeworben vom anderen Chef, der ist auf die Baustelle mit Verträgen, lass uns ausfüllen, ihr kriegt 5 Euro die Stunde mehr, loskommen und hier ist die Kündigung. Es geht so harte Methoden, also was ja früher stilvoll und so, vorbei. Es ist ein richtiger Kampf und es sind ja wirklich Märkte und man muss auch sehen, die Handwerker, das sind eigentlich die Erfolgreichen heute. Im Gegensatz, wenn du jetzt mal siehst, was Handwerker verdienen können, wie viel die arbeiten, Aufträge, die sind ja zu. Also es ist ja, auch wenn man jetzt gerade so ein bisschen das Thema mit der Baubranche und hin und her, aber es sind ja trotzdem immer noch alle voll beschäftigt, immer noch, denen geht es so gut. Und als Jugendlicher, wenn ich weiß, ich kann eine Ausbildung machen, mache meinen Meister, mache meinen Betrieb, mir wird es so gut gehen.
Gut, das ist ja ein bisschen, in meinen Augen, Bewusstseinsbildung bei der Jugend. Da kämpfen wir alle drum. Vielleicht kennst du meinen Spruch schon, ich sage immer, die Handwerker sind die neuen Ärzte. Weil wenn du zu Hause sitzt und deine Heizung ist kalt und deine ganze Familie ist irgendwie über Weihnachten zu Hause und die Temperatur im Haus nimmt ab, da zahlst du theoretisch jeden Preis, dass jemand deine Heizung repariert. Also da spielt es in Anführungszeichen dann irgendwann gar keine Rolle mehr, weil du willst einfach heimelig warm deinen Weihnachten erleben. Das ist schon, also ich finde das schon positiv. Wir haben vielleicht die letzten Jahre auch zu wenig gemacht. Ich glaube, dass viele, viele Branchen einfach zu wenig gemacht haben, um auch die Leute, die sie haben, zu binden. Also wenn du jetzt das sagst, mit der Baustelle abgeworben, da ist keine Mitarbeiterbindung da. Da fehlt es dann bei vielen Dingen und ja, dann sind sie halt weg. Also wie gesagt, alles, was jetzt so in dem Nachwuchsbereich, das ist ja das, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Typ, der jetzt an Rente denkt oder so. Also ganz und gar nicht. Aber wenn man es jetzt mal gesamtwirtschaftlich sieht, sind es die, die unsere Rente zahlen. Und wenn die weg sind, dann sind die weg. Dann wird diese Lücke immer größer, weil die Alten in Anführungszeichen gehen in Ruhestand. Bei Großunternehmen vielleicht sogar in Vorruhestand. Altersteilzeit und so weiter. Hat natürlich auch andere Gründe. Gehaltsniveau und so weiter. Unten kommt nichts nach und oben, die gehen in Rente. So ist die Situation jetzt mal sehr, sehr vereinfacht dargestellt.
Ja. Und es ist halt einfach so, ich glaube auch, dass mir die Schreie der einzelnen Branchen, Verbände und alles auch nie gehört worden sind. Oder was jetzt zum Beispiel jetzt auch im Ärztebereich. Klar, alle klagen, unser Medizinsystem komplett kollabiert, wir kriegen keine Termine. Es stimmt, es gibt zu wenig Ärzte und alles. Sind auch alle auf Anschlag, wenn die arbeiten, weil die halt kompletten Mangel haben, Praxen können niemand mehr annehmen. Es ist ja auch so, und das haben die aber schon lange propagiert. Ich habe mit dem Arzt darüber mal gesprochen länger, der hat mir das komplett erklärt. Der hat gemeint, das sind schon seit Jahrzehnten, haben sie das vorausgesagt, dass mir genau dass das passiert. Alleine schon die Fachkräfte, also die Arzthelfer und Arzthelferinnen und so, allein das Problem haben die auch schon gesagt. Die Mieten werden so teuer, dass die von außen kommen, von außen die Pendelzeiten zu groß sind. Also die haben all diese Themen schon gesagt. Aber er hat gemeint, es wurde halt komplett immer ignoriert. Jetzt ist es so, dass die jungen Ärzte oder so, wenn die kommen, die kriegen natürlich auch im Ausland Verträge. Oder arbeiten halt für Online-Arztdienste. Und dann arbeitest du im Ausland für auch gutes Geld, bist viel flexibler und hast halt nicht diesen Druck, den du hier hast. Weil wenn du hier als Arzt arbeitest, ich meine, wenn man mal in eine Praxis geht, die sind auf 200. Also gefühlt, wenn ich zu einem Arzt gehe, ist der geistig manchmal gar nicht mehr da, weil ich merke, ich spüre schon seinen Stress, den er den ganzen Tag hat, wie er überhaupt alles noch hinkriegt.
Aha, absolut.
Und das ist einfach auch so was, wo ich sage, okay, man hat es halt auch da ignoriert und da wandern jetzt auch, weil ich meine, Deutschland hat genug Universitäten, wo genug Ärzte jedes Jahr abschließen, aber warum verlassen die dann auch Deutschland? Das ist auch ein großes Thema und ich meine, es war also so, wie der Arzt mir das erklärt hat, die haben das schon immer vorausgesagt.
Also absolut. Ich habe ja 93, 94 habe ich ja mein Abendstudium gemacht, Fachkaufmann Marketing. So, also das ist 30 Jahre her. Oh, erschreckend. Ja, es ist wirklich eine Weile her. Damals war der demografische Wandel schon ein Thema bei uns. Ja? War noch weit weg. Also es war ein Thema, aber es war weit weg. Und es war immer wichtig, aber nie dringend. Und jetzt haben wir halt die höchste Dringlichkeitsstufe. Und ich denke, das ist facettenreich. Das ist wirklich facettenreich. Wir haben ja schon recherchiert. Wir haben auch gesagt, okay, es gibt natürlich auch regionale Unterschiede. Da habe ich berichtet von meinen Nachbarn. Ich sitze ja hier in Glauchau in Sachsen. Also die gesamte jungen Männer aus der Nachbarschaft fahren quasi, ich sage es jetzt mal, auch wenn ich es ungern mache, in den Westen zum Arbeiten, weil sie dort einfach mehr verdienen und nehmen dann in Kauf, dass sie die ganze Woche unterwegs sind, kommen dann donnerstags, abends, nachts heim, haben dann Freitag, Samstag, Sonntag, fahren Montagmorgen wieder weg. Also auch das ist natürlich auch wieder so ein Thema. Und dann haben wir uns auch überlegt, was gibt es für positive Einflüsse? Vielleicht sprechen wir da mal drüber, was gibt es generell für positive Einflüsse? Und dann, was uns ja immer am Herzen liegt, ist dann, was kann ich als Unternehmer, was kann ich tun? Also, dass man dann mal die Brille aufsetzt, wenn man Unternehmer ist, was kann man da tun? Genau. Also, was ist, ich sag mal, für den Fachkräftemangel positiv, für den Einzelnen natürlich negativ. Wir haben davon gesprochen, dass zahlreiche Großunternehmen die letzten Jahre Stellen abgebaut haben. Also keine Ahnung, 2024 ZF mit 14.000 Arbeitsplätzen. Beim Bosch finde ich es ein bisschen kurios. In dem einen Bereich bauen sie Stellen ab. Also alles, was mit dem Fahrzeug, Elektronik, Softwareabteilung, alles, was mit dem Fahrzeug, Automotive zu tun hat, bauen sie ab. Auf der anderen Seite suchen sie aber Leute. Also es ist ein bisschen diffus, dann SAP, Microsoft, wenn man international geht, auch die Facebooks dieser Welt haben ja Leute abgebaut. Ist immer die Frage, wie ist das jetzt in Deutschland? Wie kommt das in Deutschland rüber? Aber das sind ja Leute, die kommen auf den Arbeitsmarkt. Und dann ist die Frage, was passiert jetzt mit den Menschen? Also das schwächt es ja ab, aber was passiert da? Wie ist da deine Wahrnehmung?
Also es werden ja auch viele neue geschaffen. Also du hattest ja auch, vorhin auch in dem Talk, das wurde ja auch die Zahlen gerade im Chip-Bereich oder so, wo halt, wie viel waren es? 19.000 Stellen, hattest du gesagt, gell?
Also nein, ich habe das Beispiel von Dresden.
Dresden war es, genau.
Von Dresden, wo jetzt die Chip-Industrie richtig Gas gibt. Und da sagt man, dass die TSMC 2000 neue Stellen quasi schafft in der Chipfabrik. Und Infineon und so weiter schafft ebenfalls Stellen. Man geht dann davon aus, dass im Umfeld Zulieferer, Dienstleister, was alles dazugehört, nochmal 6000 Stellen entstehen. Und ich glaube, nagelt mich nicht fest, aber wir werden die Quellen ja dann auch veröffentlichen, insgesamt 27.000 Stellen geschaffen werden. Das ist mega, ja. Das muss man sich mal überlegen. Und jetzt ist die Frage, wo kommen die Leute her? Also das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Was wird spannend werden? Aber es ist natürlich eine Riesenchance.
Das ist eine Riesenchance. Und ich muss auch so sagen, ich meine, klar, vielleicht muss man auch einfach weg, dass man auch fest immer in der Region bleibt. Ich meine, wenn man halt jetzt beispielsweise jetzt ZF ist jetzt in Friedrichshafen, da gibt es ja nicht, ich meine, da sind 2, 3 große Unternehmen, das war's. Ich habe ja eigentlich, wenn ich dort keinen Job habe in der Region und habe jetzt nicht einen Job, weißt du, in der IT oder sowas, ich halt komplett im Homeoffice machen kann, habe ich ja schon ein Problem. Weil da habe ich meistens mein Haus und alles da. Klar, mit Kindern wird es natürlich noch schwieriger. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ohne Kinder und alles, habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, okay, warte mal, ich gehe jetzt einfach nach Dresden. Ich kann ja mein Haus beispielsweise vermieten oder je nachdem, was ich gekauft habe. Ich glaube, diese Flexibilität brauchen jetzt gewisse, ja, Menschen oder mit einem gewissen Background oder einem Fachknow-how. Die müssen jetzt halt, sagen wir, wahrscheinlich regional sich verändern, weil sie halt wahrscheinlich Jobs haben, die sie halt jetzt nicht in dem Homeoffice umsetzen können. Und ich glaube auch, das, ja, ist aber auf der anderen Seite wieder eine Chance, weil dann komme ich eigentlich aus einer Perspektivlosigkeit wieder in eine neue Perspektive.
Weil das natürlich schon ein Riesenschritt ist, dann seinen Lebensmittelpunkt zu verlagern. Also viele pendeln. Ich kenne tatsächlich Leute, die schon 20 Jahre pendeln oder so. Also das gibt es ja dann auch. Also weil sie sagen, nee, ich will mein soziales Umfeld nicht aufgeben. Ich bin während der Woche weg. Also wenn man halt einen entsprechenden Job haben möchte mit der Qualifizierung, dann hat man es sicherlich einfacher, wenn man den Radius ausdehnt. Ich sage es jetzt mal so. Also auch weil, wie gesagt, dieses Gefälle ist immer noch da. Also ich sehe das ja jetzt hier, das Ost-West-Gefälle ist tatsächlich noch da. Und ja, ich sage jetzt mal, die cleveren, die guten Unternehmen, die haben das schon lange erkannt, aber das ist absolut in meinen Augen die Minderheit. Also das ist die absolute Minderheit, wenn ich sehe, wenn sich dann jemand Qualifiziertes bewirbt. Ich kriege das ja immer wieder auch mit aus dem Umfeld, Bekannte und so weiter. Und dann melden sich die Unternehmen nach 3 oder 4 Wochen oder sie melden sich gar nicht. Und da muss ich immer schmunzeln. Und ich habe neulich mal so ein Interview gehört, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen von wem, aber der hat gesagt, er als Personalleiter hat sich beim Bewerber beworben. Also er hat jemand eingeladen und dann hat er sich quasi bei diesem Bewerber beworben. Also er hat sein Unternehmen promotet. So nach dem Motto, hey, du bist ein High Potential, komm zu uns. Wir bieten das, wir bieten das, wir bieten das. Das fand ich cool.
Ja, ich sehe das aber auch nur als einzigste Chance, die richtigen Mitarbeiter auch zu bekommen. Es sind ja viele, also die Unternehmen müssen mehr eigentlich auch zeigen von sich und auch Interesse zeigen, weil es sind genau die Themen. Wir besprechen auf der einen Seite von Fachkräftemangel, auf der anderen Seite kriegen Bewerber teilweise 4 bis 6 Monate keine Antwort oder eine automatisierte, ihre Bewerbung ging ein. So, das war's. Und auf der anderen Seite wird geschrien, man kriegt keine Mitarbeiter, Projekte bleiben stehen, aber es interessiert auch teilweise die Unternehmen nicht. Also die bleiben dann über Jahre stehen, weil die über Jahre die Position besetzen und sagen, dann warte ich einfach, was ja unternehmerisch eigentlich eine Katastrophe ist, weil das sind ja immer Projekte, die das Unternehmen voranbringen sollen oder optimieren und das schiebe ich dann einfach über Jahre voran. Also, und ich sehe das schon als, ja, das ist schon eine Herausforderung, weil die ganzen Prozesse, die schon da sind, also im HR und mit allem, die müssen komplett umgebaut werden. Weil wenn der Fachkräftemangel so groß ist, dann kann ich nicht arbeiten wie davor. Und es ist halt wirklich so, dass die Bewerbungsprozesse noch viel zu kompliziert sind, teilweise nicht richtig funktionieren. Es Anschreiben benötigt werden, wo ich auch sage, okay, es ist Fachkräftemangel. Diejenigen, die ihr sucht, gibt so wenig, die kriegen so viel Angebote, dann sollen sie euch ein Anschreiben schreiben. Und wenn man ganz ehrlich sind, ein Anschreiben ist oft auch nur so, ja, Honig ums Maul geschmiert, so, oh, ich finde
Das
das so.
holst du dir aus dem Internet, dann kriegst
Genau,
du
das.
50 Mal das gleiche Copy and Paste und so weiter. Da steckt eigentlich ja null Motivationsschreiben. Und da ist jetzt, ich transferiere jetzt mal was. Ich sage schon immer, dass HR unheimlich viel vom Vertrieb lernen kann. Also sie müssen quasi um die Kunden, in dem Fall Mitarbeiter, werben und nicht umgekehrt. Und da gibt es so einen schönen Spruch, auch aus dem Vertrieb, ich transferiere den jetzt mal. Mach es den zukünftigen Mitarbeitern einfach, sich zu bewerben und mach es nicht der HR-Abteilung einfach, den Prozess nach internen Richtlinien, nach internen Befindlichkeiten auszurichten. Weil dann kommt das Motivationsschreiben, dann kommt das, das, das. Und das ist nicht heutzutage nicht mehr State of the Art und es ist auch nicht mehr bewerbergerecht, sondern ich habe jetzt gesehen, bei uns ist jetzt wieder ein ganz aktuelles praktisches Beispiel. Bei uns bei einem Bäcker vor Ort hier, bewerb dich in einer Minute. QR-Code scannen, Handy und hinschreiben. Ich sage genial. Ist doch absolut genial.
Absolut. Und ich finde, das ist halt, damit holst du auch die richtigen Mitarbeiter. Die finden das ja auch spannend. Also der sich dafür bewirbt, der weiß so, der ist dabei. Der macht's sofort. Okay, ich will einen Job, ich finde es top. Es sind auch keine Hürden oder so, weil ich genau in dem
Genau.
Moment kann ich mich bewerben, kann hingehen. Und ich meine, ganz ehrlich, im ersten Gespräch, in den ersten Sekunden entscheidet sich sowieso, weißt du schon, ob alles passt, also auf menschlicher Ebene. Und der Rest kommt ja. Du kannst so viel Prozesse davor setzen. sobald du einmal am Tisch sitzt, dann entscheidet sich es eigentlich schon automatisch. Und ich glaube auch, dass man vielen mit auch eine Chance geben muss, weil man halt auch zu sehr in Mustern denkt. Also ich merke das oft, wenn ich jetzt Stellen besetze oder so für Unternehmen und dann oft im HR kommt, ja, und der CV und hier und so oft gewechselt und da war jemand so lange selbstständig und hin. Dann habe ich gesagt, das spricht doch alles für ihn. Also es ist, man kann es nicht immer negativ sehen, weil viele sitzen einfach, sag ich mal, ja, die Zeit aus, ob und haben auch schon aufgegeben und die anderen wissen halt, okay, ich kann bis hierher kämpfen, es geht nicht, hier passiert nichts mehr, ich möchte weiterkommen. Also man kann ja immer alles auch anders sehen aus einem anderen Winkel. Und auch wenn jemand selbstständig war, das heißt nicht, dass er sich nicht in der Organisation unter einordnen kann oder sonstiges. Und zweitens kann der auch mehr Verantwortung übernehmen, weil er hat immer volle Verantwortung für alles. Das eine schließt nicht immer das andere aus. Und ich glaube oft, dass man halt so in Klischees die CVs abarbeitet und dann Leute einfach kickt, wo ich sagen würde, so, nee, sehe ich überhaupt nicht so.
Was ich da auch immer sehe, ist, dass sie dann immer auch beurteilen, wie ist er oder sie jetzt und nicht, wie könnte er oder sie sein. Also, was sind für Veranlagungen da? Ist es wirklich so aufwendig, das, was fehlt, noch über Schulungen, über Coaching und so weiter, den Bewerbern dann näher zu bringen? Oder suche ich weiter nach dem perfekten Bewerber? Da gibt es ja so Witze, ja. 25 Jahre alt, 20 Jahre Berufserfahrung, 5 Sprachen, idealerweise noch Netzwerk in der Branche und so weiter. Da muss ich immer schmunzeln. Also, das ist dann der Wunsch und dann, ja, wir kriegen keine Bewerbungen. Anstatt auch mal ein bisschen quer zu denken, vielleicht auch mal einen Quereinsteiger mit an Bord zu nehmen, was ich immer unheimlich bereichernd finde, weil es dann auch immer eine andere Perspektive gibt, wenn einer auch aus einer anderen Branche oder so kommt und sagt, Mensch, wir haben das immer so und so gemacht. Ja, das macht bei uns niemand. Gut, vielleicht sollten wir es mal versuchen. Also das ist ein abendfüllendes Thema, würde ich sagen. Da auch, es gibt sicherlich viele, viele Möglichkeiten, was zu tun. Man muss es aber dann auch machen. Mir ist noch ein Beispiel eingefallen. Stuttgart, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, aber du bist ja im Agenturumfeld unterwegs gewesen. Da kommst du ja her. Ich habe mal von einer Agentur gehört. Die haben den Mitarbeitern freigestellt, ob sie in Stuttgart arbeiten oder in Barcelona. Ah, das fand ich cool. Das fand ich mega cool. Die konnten auch wählen. Die hatten da Firmenwohnungen in Barcelona, konnten sagen, okay, ich bin ein halbes Jahr in Barcelona, ein halbes Jahr bin ich in Stuttgart. Das fand ich brillant. Das fand ich absolut brillant. Das hätte ich als junger Mensch, hätte ich das sofort gemacht.
Absolut. Und ich finde, das sind ja auch so diese kleinen Themen. Also weißt du, es sind so kleine Stellschrauben. Wenn du die mal veränderst, verändert sich so viel in, also auch in der Kultur, was? Also im Unternehmen. Und man muss auch so überlegen, wie schaffe ich auch meine Mitarbeiter, die schon da sind, denen auch zu sagen, hey, wir sind dran, wir verändern uns, es wird alles besser. Was? Es sind ja auch für die und da sind, ist natürlich auch eine tolle Chance. Jetzt, weißt du, wo jemand sagt, nehmen wir mal ältere Mitarbeiter, die Kinder sind schon groß, sind studieren und jetzt haben die plötzlich die Möglichkeit, in Barcelona zu arbeiten. Ist doch voll schön. Weißt du, also ich glaube so, das bindet die ja auch noch mal mehr. Also ich glaube, das generell, dass solche Themen der Kultur richtig gut tun.
Absolut. Also finde ich absolut brillant. Also ich würde mir sogar wünschen, dass meine Jungs das sowas mal machen. Ja. Fände ich absolut, weil Sabbatical und solche Geschichten oder Travel and Work und so weiter, ich finde es so bereichernd. Du kriegst so viel Lebenserfahrung, die sich nachher wieder exponentiell auf deinen Karriereweg auswirkt, glaube ich. Also bin ich felsenfest davon überzeugt, wenn du da weltoffen bist und viele Sachen gesehen hast, viele Kulturen, viele Firmen, das finde ich absolut bereichernd. Das ist nur ein Gewinn, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so scheint, aber finde ich extrem, extrem wichtig, ja.
Absolut. Also ich sehe das auch nicht. Aber was du vorhin erwähnt hast, wo man auch Quereinsteiger und alles. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was auch oft Unternehmen nicht sehen, dass man, es gibt einfach Menschen, wenn du denen eine Chance gibst, das spürst du schon. Du weißt, die werden mehr geben als alle anderen. Die einfach wissbegierig sind, die sind transformationsfähig, die haben schon gewisse Themen im Leben erlebt, wo du weißt, die werden es packen. Die haben einfach vielleicht den Skill zum Beispiel für Projektmanagement. Für das, der Rest, Fach-Know-how, das werden die sich reinhauen, wenn du ihnen Chance gibst. Und das sind einfach auch so Themen, wo die Unternehmen auch mutiger werden müssen und zu sagen, okay, wir stellen die ein. Es gibt ja eine Probezeit und alles. Ich meine, am Ende bleibt die Stelle unbesetzt und du bleibst einfach in deinem Unternehmen stehen oder Themen auch voran. Also wir hatten es ja auch letztes Mal mit dem Thema der digitale Transformation und alles. Die Unternehmen sind hinten dran, definitiv. Aber das ist mit ein Faktor davon. Wenn man einfach irgendwie auf einen Wunschkandidaten oder Kandidatinnen und wartet und bis derjenige dann da ist, es vergehen Jahre um Jahre um Jahre. Und das Unternehmen bleibt eigentlich das, was es war. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum jetzt auch vielleicht die Jungen gehen, weil das, für dich das teilweise fühlt sich das an wie Steinzeit. Also du weißt ja auch, wenn wir mit den Studenten sprechen und so, so mittelständische Unternehmen sind für die so weit weg, konservativ und passiert nichts. Dabei ist es ja gar nicht so, wenn du die mittelständischen Unternehmen teilweise mal kennenlernst. Es gibt viele, die extrem Lust haben, weißt du, und hätten auch Lust auf junge, weißt du, Innovationen und so zu machen. Die kommunizieren es halt nicht. Und dann gibt es halt viele, die sind so und viele, die besetzen es nicht. Das ist halt echt schwierig. Aber ich sage so, in der Masse für Junge wirkt es halt echt so konservativ, so älter, träge. Oh nee. Ich glaube, da kriegst du nur die, die vorangehen wollen, die wollen halt dann eher ein anderes Unternehmen.
Ja, so ein bisschen fancy.
Fancy, ja.
Ja, also ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, Employer Branding natürlich ein Riesenthema. Willst du da arbeiten? Also wie sichtbar ist das Unternehmen nach außen und so weiter? Also facettenreich. Boah, Mensch, Tim, jetzt haben wir schon ganz schön lange gequasselt. Ich hoffe, es war interessant. Es wird mit Sicherheit noch mehr geben von uns. Tim ist ja an Artikel dran, den wir dann auch nächster Zeit veröffentlichen werden. Ich fand es wieder sehr spannend. Ich glaube, wir haben viele, viele Themen angerissen. Wir wollen ja immer wieder ein bisschen inspirieren. Das ist ja unsere Intention, inspirieren, auch verbinden die verschiedenen Menschen und befähigen. Beim Befähigen müssen wir mal gucken, wie wir das auch in Zukunft hinkriegen. Ich glaube, durch den Artikel werden wir auch ein paar Beispiele mit anführen, wo es sehr gut geklappt hat, so irgendwelche Leuchtturmprojekte, wo man mal spiegeln kann. Das muss auch nicht immer die große Firma sein. Es können auch kleinere sein. Also lasst euch mal überraschen. Tim, vielen Dank, dass du da warst.
Danke
auch. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis bald. Ne? Tschüss.
Jo, bis bald. Tschüss.